Mensch, Leute, wo wart ihr denn die ganze Zeit? Schön, dass ihr wieder da seid. Na, dann kommt mal rein, zur alten Dame.
Blau-Weiß sind unsere Farben. Hertha ist unser Verein. Wir werden dich im Herzen tragen und lassen dich niemals allein. Oh, 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 oh.
Mehr Bier, bitte.
Ups. Na, das war wohl nichts.
Ja, wollen wir anfangen?
Ja. Okay. Ja, dann müssen wir ja. Also, je früher wir anfangen, desto schneller ist es vorbei.
Da hast du recht. Und was man ja auch über die möglicherweise Abstiegssaison jetzt sagen kann. Aber so weit sind wir ja Gott sei Dank noch nicht. David, bevor es hier richtig losgeht, erstmal willkommen alle da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ist es die 33. Folge? Haben wir eine Schnapszahl? Oder sind wir erst auf 32? Egal. Ist auch egal, wo ich bei Schnaps bin. Du bist gerade in der Fastenzeit.
Ja.
Wie kommst du denn dazu, wenn du das verraten möchtest?
Ach, keine Ahnung. Ich saß da auf der Baustelle, mein Mettwurstbrot kaunt und wurde dann irgendwie zugebombt mit, es ist ja Aschermittwoch, alle fangen jetzt an zu fasten. Dann habe ich gesagt, hört auf, mir auf den Keks zu gehen, mache ich den Scheiß halt auch. Und deshalb mache ich das jetzt.
Das finde ich erstmal sehr löblich, aber als ich am Wochenende festgestellt habe, dass du auch Bier weglässt, war ich doch sehr, wie soll ich sagen, nicht nur konsterniert, aber auch sehr überrascht. Weil gerade wie du ja sagst, Fastenzeit geht Aschermittwoch los und endet ja immer in der Karwoche, ne?
Mhm.
Und eigentlich ist das ja auch die fünfte Jahreszeit in Bayern, die sogenannte Starkbierzeit.
Das ist schön für Bayern, aber ich mach das nicht so.
Ja, aber du als überzeugter Biertrinker, du würdest dich doch eigentlich da köstlich amüsieren. Habe ich dir schon mal erzählt, wie die Geschichte eigentlich ist?
Ja, aber zum Starkbier? Weißt du, Moment, aber es bringt mir ja nichts auf, was weiß ich, Senf und Rosenkohl zu verzichten, weil den Scheiß esse ich sowieso nicht.
Ja, aber du könntest auch auf andere Dinge verzichten. Also der Hintergrund.
Ja, Fleisch, Alkohol, Zucker,
Sex.
Fertig. Bist du blöde?
Ach, so christlich dann doch nicht.
Käse. Nein, es hat überhaupt nichts christlich. Die Christen dürfen ja die Sonntage aussetzen. Ich habe daraus gemacht, ich darf mir einfach 6 Cheat Days aussuchen, an denen ich dann doch den ganzen Kram futter, weil die Dame des Herzens hat ja auch Geburtstag demnächst und ich bin dann Urlaub in Mailand, in Italien und soll ich da hinfahren und keine Pizza essen oder was? Also, ist ja Quatsch.
Soll ich dir mal erzählen, wie das überhaupt losgegangen ist mit dieser ganzen Fastenzeit, beziehungsweise mit der Starkbierzeit, die mich daran ja sehr interessiert?
Ja, ich habe die Befürchtung, dass es historisch komplett falsch ist, aber mach mal.
Da können wir dann ja gerne berichtigt werden. Aber so wie mir das, ich bin ja da unten aufgewachsen, ne? Und so wie mir das immer erzählt wurde, ist es tatsächlich so, dass irgendwann im 16. Jahrhundert die Mönche des Paulanerordens, weil die ja auch gefastet haben, die hatten immer so einen Hunger und dann haben die einfach angefangen, ihr normales Bier einfach stärker zu brauen, damit es so ein bisschen dann den Hunger eben killt. Ne? Und weil sie aber, weil sie ja Mönche waren, ja ein schlechtes Gewissen hatten, haben sie dann ein Fässchen davon abgezapft, haben das über die Alpen bis nach Rom zum Papst verschickt und als es da angekommen ist, war das schon umgefallen, also umgestürzt, war eigentlich ungenießbar. Der Papst hat aber trotzdem noch davon getrunken und hat dann gesagt, das schmeckt so schlecht, dass er es persönlich genehmigt, dass man das in der Fastenzeit trinken darf, weil das ja quasi als Getränk der Büße gelten würde. Und seitdem gibt es dieses Starkbier.
Das ist eine nette Geschichte, nur leider sehr unrealistisch.
Weil, wie war sie wirklich? Was weißt du dazu?
Weil ich glaube nicht, dass es jemals in der Geschichte der Kirche irgendeinen Mönch gab, der ein schlechtes Gewissen hatte, weil er Bier gesoffen hat.
Ja gut, da hast du auch wieder recht.
Das gibt's nicht.
Da hast du auch wieder recht. Nichtsdestotrotz ist es so, hast du mal Salvator getrunken?
Nee, immer nur dran vorbeigelaufen.
Da müssen wir tatsächlich, das müssen wir mal nachholen, weil das ist nämlich wirklich lustig. Also man hat wirklich, wenn man davon ein, zwei Mass getrunken hat, dann hast du so Art außerkörperliche Erfahrungen. Das ist, der Geist wird so transzendal und du siehst dich irgendwann von oben und du schwebst über allen Dingen. Das ist wirklich ein geiles Gesöff.
Okay.
Ich sag mal so, es hatte sehr viele Vorteile, dass ich da unten weggezogen bin, ne? Aber was ich wirklich vermisse, ist tatsächlich sowas wie jetzt das Starkbierfest am Nockerberg in München. Weil das immer wirklich geil war. Du konntest da hin und hast dann halt relativ überschaubares Geld für eine Starkbiermasse und danach warst du schon echt zu allem bereit. Das war richtig gut.
Nein, nehmt keine Drogen, Kinder. Nehmt keine Drogen.
Nee, nehmen wir nicht. Naja, so, also Nockerberg sagt dir also auch nichts, aber wir werden das, glaube ich, mal zusammen machen. Lass uns mal zusammen dahin fahren zum Nockerberg.
Bayerische Geografie ist nicht meine Stärke. Ich vermeide aktiv alles, was mit Bayern zu tun hat.
Ich glaube, weil ja alles irgendwie auch ein bisschen Kreis ist, auch der Fußballkosmos ist ein Kreis und irgendwann wird es ja so sein, dass wir in absehbarer Zukunft wahrscheinlich gegen 1860 München spielen werden und wie der Teufel so will, wird das sicherlich dann auch in der fünften Jahreszeit stattfinden. Das habe ich heute Morgen gelesen.
Ich glaube
und dann
nicht.
Dann gehen wir da mal hin.
Die steigen ab und dann spielen wir beide in der Regionalliga und dann war's halt.
Nein, die halten die dritte Liga. So, kommen wir mal zum eigentlichen Auftrag, den wir hier haben. Nicht nur Bier quatschen, sondern auch unser Fachwissen über unseren Lieblingsclub abfeuern. Wir haben am Wochenende...
Haben wir doch gerade getan, oder?
Ja, stimmt. Eigentlich können wir jetzt schon aufhören mit allem, was wir so drauf haben.
Ja, wir sind 60er, also...
Die Löwen.
Mehr, genau. Mehr braucht man zu uns nicht wissen, ja.
Bevor wir jetzt wirklich so richtig einsteigen mit diesem unfassbaren Spiel, das wir da gesehen haben und das so richtig auseinanderklamüsern, will ich mal noch eins rausschicken. Und zwar meine persönliche, ich will jetzt nicht sagen Hochachtung, aber was ich sehr stark fand, war in der letzten Folge des Exil-Hertaner-Podcasts, als Andreas aus Zeven Abbitte bei uns geleistet hat. Willst du kurz erzählen, worum es ging oder wollen wir das geflissentlich wegstreichen und einfach sagen, danke Andreas. Hat man in der ganzen Szene, in der Branche nicht oft, dass jemand seine Meinung revidiert und sich dann einfach auch mal, was heißt entschuldigt, aber einfach mal sagt, war ich vielleicht auf einem anderen Dampfer, aber hattet ihr recht. Kann man auch einfach so annehmen, oder?
Ja, ich hätte es jetzt anders ausgedrückt, aber...
Du kannst es gerne nochmal politisch korrekt ausdrücken.
Naja, ich hätte jetzt gesagt, er ist endlich aus seiner geistigen Umnachtung erwacht und hat unsere, wie soll ich sagen, fußballfachmännische natürliche Überlegenheit anerkannt.
Ja. Nein, ich hatte die Folge gehört, habe mich sehr darüber gefreut. Nochmal lieben Gruß an beide Andreasse, ne, an Andreas aus Zeven und vor allem an die Bremchen.
Ja, ich habe ihm ja auch zurückgeschrieben, das wäre uns beiden viel lieber gewesen, wenn wir Unrecht gehabt hätten.
Ja, das ist es, absolut. Hattest du eigentlich, wo wir bei Abbitte leisten sind und die 180-Grad-Wende dazu, hattest
nicht.
Du, nein, du hattest nicht mitbekommen, Freddy Bobic bei Ricardo Basile auf Sky?
Ja,
irgendwas. Wir gucken uns mal dein Haus von innen an.
Oh Gott.
Die Frage von Basile an Bobic war, was war der größte Fehler in deinem Leben?
In Berlin.
Und dann hat er nach kurzem Nachdenken, hat er gesagt, hier zu unterschreiben. Das ist, also sagen wir mal so, es war möglicherweise wirklich sein größter Fehler. Das will ich ihm lassen. Ne? Aber wenn man ihn ja nun kennt, was wir ja nun eigentlich tun, ne? Dann kann man ja davon ausgehen, dass er das quasi nicht härterfreundlich gemeint hat, im Sinne von, hätte ich mal da nicht unterschrieben, ich war zu schlecht für die, sondern er hat es ja so gemeint, er hat es ja genau andersrum gemeint. Ne? Und deshalb finde ich es eine absolute Frechheit eigentlich. Also wie kann man sich da hinstellen und sowas da jetzt, obwohl man ja noch in einem juristischen Streit verwickelt ist, wo es ja um eine Abfindung, ausstehende Gehaltszahlungen im Millionenbereich geht. Wie kann man sich da hinstellen und sagen, das war der größte Fehler in meinem Leben? Also das finde ich auch menschlich völlig daneben.
Ja, ich habe Zitate aus diesem Interview gelesen. Ach komm.
Das schieben wir einfach weiter.
Ja, das ist wieder so, ich kann doch überhaupt nichts falsch machen. Immer sind alle anderen schuld.
Ja, das ist toll, wie so ein Mensch so völlig ohne Selbstreflexion durchs Leben tingelt. Ne? Das ist
ja, dann kommen da noch Leute dazu und sagen, ja, da hat er recht, ihm wurden ja ganz andere Dinge versprochen. Es weiß niemand, was ihm versprochen wurde. Ich war nicht dabei, du warst nicht dabei, keiner war dabei. Wir wissen nicht, was ihm versprochen wurde.
Ja, außerdem sind das zwei Paar Schuhe, ne? Also was ihm möglicherweise versprochen wurde und nicht eingehalten wurde oder was er nicht vorgefunden hat, ist nochmal was ganz anderes und ein ganz anderes Thema, was er dann daraus gemacht hat, ne? Also nehmen wir mal an, ich starte in einem Verein mit anderen Voraussetzungen und denke, ich kann da richtig wilde Sau spielen und Kohle rausballern und dann komme ich da an und dann ist gar nichts mehr mit Kohle rausballern oder weil ich halt nicht der alleinige Magatsche Sportchef geworden bin, ja, dann backe ich halt kleinere Brötchen, versuche trotzdem eine saubere Arbeit abzuliefern und gebe dann nicht Millionen oder Unsummen weiterhin aus und hole vor allem dann nicht irgendwie einen übertriebenen Tross an Leuten, die meine Fürsprecher sind und versuche da alles umzukrempeln, um meine eigene Machtposition zu zementieren.
Nein, das wollte also, ja angeblich Hertha so.
Ach so.
Das hat er gesagt. Hertha wollte ja, dass ich so 2-3 Leute mitbringe.
Ja, 2-3 Leute, aber wie viel waren es am Ende? Naja.
50.
Ja, also, oh. Es gab noch ein anderes Interview vor dem Spiel jetzt, also du merkst schon, wir tasten uns ja so langsam ans Spiel ran. Im Immer härter Podcast mit Anne Noske und Fabi Drescher. Hast du das Ding gesehen?
Meinst du das? Ja, das habe ich heute gehört. Ja.
Die Sonderfolge von dem Immer härter Podcast.
Aber da ging es ja eigentlich. Wie lang war das Ding? 20 Minuten und davon ging es 2 um den Männerfußball und der Rest war Frauenfußball.
Ja. Das wird vielleicht am Ende,
was ja auch berechtigt ist und ist ja auch alles in Ordnung, nur, wie soll ich sagen, wenn die Frauen absteigen, ist davon nicht die Existenz des Gesamtvereins bedroht. Deshalb hätte ich mir an der Stelle irgendwie 3 bis 18 Fragen mehr dazu gewünscht, aber die Frauen jetzt haben das natürlich auch verdient.
Ja, definitiv, jetzt kann man natürlich irgendwie mutmaßen, dass dieses Interview auch vorher aufgezeichnet war, gerade im Hinblick auf, sagen wir mal, den Weltfrauentag. Und dann hat das absolut auch, also davon unabhängig, hat das auch seine Daseinsberechtigung, ne? Aber vielleicht war das Ding auch einfach nicht so richtig aktuell, weiß man nicht.
Ich glaube, das haben sie am Anfang auch gesagt, zum Weltfrauentag.
Und ja, okay.
Ich behaupte auch, dass deshalb Anne Noske auch mit dabei war. Dass sie dazu was erzählen kann, aber
Ich habe das jetzt deshalb gebracht, weil ich gerne nachher nochmal, wenn wir dann mit dem Spiel und dem anderen Kram durch sind, würde ich gerne nochmal auf Fabi Drescher zurückkommen.
Oh Gott.
So, wir tasten uns ja so ein bisschen ran jetzt, ne? David, wie viel Angst hast du aktuell vor dem Abstieg?
Gar keine.
Weil?
Gewissheit.
Das ist aber auch ein bisschen hart, aber ja.
Ja, erinnerst du dich noch an die Abstiegssaison?
Ja.
Da haben wir relativ zu Beginn der Rückrunde, ich weiß nicht, muss im Februar oder so gewesen sein, gegen Bochum gespielt.
Ja.
Die waren 18. da, hatten seit 300 Spielen nicht gewonnen, vollkommen abgeschlagen.
Ja.
Bin der Meinung, es war auch ein Heimspiel.
Das war ein Heimspiel, ja.
Ja. Und dann haben wir gegen die verloren.
Ja. Yep.
Sang und klanglos. So, die meisten sagen ja beim Gelsenkirchen-Spiel in der Saison, das war ja 5 Spieltage später oder so. Nee, nach diesem Bochum-Spiel, nach dem Abpfiff von diesem Bochum-Spiel wusste ich, wir steigen ab. Ich hatte natürlich ja nicht noch die Hoffnung und hab mitgefiebert und sehen, aber ich wusste es. Und so ging es mir jetzt am Wochenende nach dem Schlusspfiff gegen Gelsenkirchen. Ich weiß, oder da wusste ich in dem Moment, wir steigen ab. Beziehungsweise ich habe schon vorher verkündet, wenn wir es verlieren,
Dann war's das. Geht mir ähnlich. Ich habe mich auch an dieses Spiel erinnert gefühlt. Ich weiß noch, wie ich glaube, ihr standet ja unten. Kannten wir uns da schon eigentlich? Weiß ich nicht, ist auch egal. Auf jeden Fall stand ich oben in der Ostkurve alleine und habe da irgendwie in die Sonne gestarrt und dachte, das war's jetzt. Das war es faktisch, ne? Ich habe mich jetzt auch wieder daran erinnert gefühlt. Bei mir ist es aber tatsächlich so, dass ich ich weiß gar nicht, wollen wir das Spiel gleich überhaupt richtig durchgehen? Also vielleicht die Highlights irgendwie, aber ich glaube, wir können das schon mit einflechten, oder?
Ja, was willst du dazu sagen? 40 Torschüsse und nicht einer geht, also wenn du den einen von Rehse jetzt rausnimmst, hast du 40 Hochkaräter und nicht einer davon geht rein. Also
Ja. Lass es uns kurz machen. Erste Halbzeit gruselig, fürchterlicher Auftritt. Also ganz fürchterlich. Zweite Halbzeit haben sie ja dann auf die Tube gedrückt und hätte man eigentlich aufgrund der zweiten Halbzeit hätten wir das Ding irgendwie eigentlich noch zumindest mindestens einen Punkt verdient gehabt, waren aber auch da wieder zu dumm und haben es halt nicht gerüttelt, also haben es nicht über die Linie gezogen.
Ich behaupte, wir hätten 3-1 gewinnen müssen.
Ja.
Weil dieser dämliche Elfmeter, naja, lass gut sein. Also ich behaupte, wir hätten 3-1 gewinnen müssen, aber wenn du die Dinger nicht machst. Ja, dann gab es jetzt auch wieder Leute, die haben gesagt, ja, wir haben ein Tor geschossen. Nee, du kannst so gut spielen und so viele Chancen haben, wie du willst. Und ich sehe jetzt keinen Grund, dass es besser wird. Ja, Leitl hat offensichtlich einen Einfluss auf diese Mannschaft. Die zweite Hälfte war ja wesentlich besser. Das liegt dann letzten Endes einfach an den Spielern. Ich weiß nicht, ob sie im Kopf schon weg sind oder ob sie so blockiert sind davon, so tief drinstecken. Letzten Endes ist mir tatsächlich mittlerweile auch egal. Das wird nichts mehr mit denen.
Bei mir ist es, was ich gerade schon meinte, ein bisschen anders. So, und wenn wir jetzt das Spiel sowieso nicht so richtig durchgehen, alles gut. Nochmal, ich fand, dass wir das Spiel in der ersten Halbzeit verloren haben, weil es ein wahnsinnig pomadiger Auftritt war. Ich hatte das, glaube ich, auch geschrieben irgendwie auf Blue Sky. Die Frage ist aber, war es nur ein pomadiger Auftritt oder war es ein Angsthasenauftritt, wo die psychisch irgendwie begrenzt waren? Jedenfalls hat die zweite Halbzeit auch wahrscheinlich, wie du ja gerade schon meintest, nach der Ansprache von Leitl, eigentlich gezeigt, dass sie in der Lage sind, einen ganz anderen Auftritt hinzulegen. Und da ich immer noch Fan des Trainertandems bin,
definitiv,
und auch weiß, oder wir beide ja wissen, dass die Erfahrung in dieser Liga haben und ja auch andere Mannschaften schon in solchen Situationen übernommen haben, bin ich eigentlich noch nicht bereit, trotz meines inneren Schweinehundes, zu sagen, wir steigen in jedem Fall ab. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass man das Ding, das Blatt gewendet kriegt. Auch wenn natürlich Formtabelle alles komplett gegen uns spricht. Ich meine, wir haben in der das muss man sich mal überlegen, in der Rückrunde 4 Punkte geholt. Hertha war schon immer eine Mannschaft, die in der Rückrunde irgendwie fürchterlich schlecht war, aber 4 Punkte zum jetzigen Zeitpunkt, das ist absolut lächerlich. Ich glaube aber, dass die Trainer jetzt die richtigen sind für den Moment und ich glaube, dass die auch die richtigen psychologischen Kniffe ziehen können, um sowas wie jetzt die zweite Halbzeit jetzt einfach öfter mal aus der Mannschaft rauszukitzeln. Was mir dieses Spiel nämlich auch gezeigt hat, ist, dass die Mannschaft einfach unfassbar verunsichert offenbar ist. Falsch zusammengestellt, brauchen wir nicht drüber zu reden, weil du einfach wenig Leader-Typen drin hast, weil du wenig, ich sag mal so Effenbergs drin hast, denen alles egal ist. Weil die Jungs wahrscheinlich unabhängig vom Tabellenstand schon in dieses Rund laufen. Gerade die Heimspiele, wie schwach sind wir zu Hause, wo die Hütte fast immer voll ist. Ne? Die sind offenbar gar nicht resilient genug auf der mentalen Ebene. Und ich glaube aber, dass dieses Trainer-Tandem in der Lage ist, das zu drehen. Da noch irgendwie Einfluss zu nehmen, so einen kurzfristigen Effekt hinzukriegen, dass wir uns da irgendwie noch, meinetwegen auch in der Relegation über die Ziellinie retten, in der zweiten Liga bleiben. Und dann muss man natürlich komplett andere Typen da reinholen in diese Mannschaft.
Jein, also bei mir ist es.
War jetzt ein bisschen viel, ich weiß.
Nö, bei mir ist es halt, es ist ein bisschen komplizierter. Du hast ja dann immer so 3 Ebenen, Kopf, Herz und Bauch. Mein Kopf sagt, Ulm und Regensburg werden wahrscheinlich eher noch mehr Spiele verlieren als wir. Dass wir dann auf dem Relegationsplatz, das wäre für mich die logische, rationelle, wie auch immer du es nennen möchtest, Schlussfolgerung, dass wir am Ende auf dem Relegationsplatz landen, weil die beiden Mannschaften einfach noch mehr verlieren als wir.
Ja.
Mein Herz sagt natürlich, ich will, dass sie drin bleiben, ich hoffe, dass sie drin bleiben, ich hoffe dann bis zur letzten Sekunde, bis zum letzten Abpfiff und mein Bauchgefühl, und da habe ich gelernt, mich drauf zu verlassen, weil das fast immer richtig liegt, sagt, das war's. Wir steigen ab. So, also ich lasse mir schön alle Optionen offen. Ich habe das jetzt alles öffentlich verkündet. Ich kann da am Ende mal sagen, ich hatte recht.
Na, wie gesagt, ich bin noch nicht voller Hoffnung, aber ich habe noch Hoffnung. Ich will jetzt auch nicht sagen, das Glas ist noch halb voll. Bei mir ist es aktuell auch eher halb leer. Aber es ist wenigstens noch eine Hälfte drin, wo man sagen kann, ist da jetzt Wasser oder Starkbier drin? Da kann man noch was draus machen. Die Frage ist halt, wie willst du das Ding jetzt drehen aktuell? Ne? Du kannst jetzt die Mannschaft nicht rausschmeißen. Du kannst jetzt den einen oder anderen aus der U23, aus der Akademie dazu ziehen. Wir haben ja letzte Woche schon die Frage gestellt, was ist eigentlich mit Bobo? Warum darf der eigentlich nicht? Jetzt hat aber Leitl wenigstens Wollschläger gebracht in der 80. Minute, glaube ich. Ne? Mhm.
Den ich auch schon gefordert hatte.
Genau. So, und der, ey, ich habe jetzt so viel auch schon darüber gelesen. Ich habe auch wirklich mit vielen Leuten irgendwie darüber gesprochen. Der Auftritt von Schuler, ne, da hieß auch irgendwie, es hieß irgendwie, ja, der hätte so viel für die Mannschaft gearbeitet. Ey, es tut mir leid. Der ist so weit davon entfernt, ein professioneller Fußballspieler zu sein. Das ist ein absoluter Katastrophenauftritt gewesen. Das kann man doch nie ernst nehmen, so ein Auftritt. Das ist eine Frechheit, was der da veranstaltet hat. Ich habe da auch nicht gesehen, dass der da irgendwie einen Mehrwert für die Mannschaft. Wir haben in der ersten Halbzeit haben wir einer weniger gespielt. Der hat in der 24. Minute nach einem einzigen, wo er ein einziges Mal mit zurückgearbeitet hat, da ist er wieder nach vorne gehumpelt und dann hat er sich, er war ruhender Ball und dann hat er sich mit den Händen auf seinen eigenen Knien abgestützt, weil er nach 24 Minuten schon platt war. Also es tut mir leid, das war ein fürchterlicher Auftritt. Wie hast du den gesehen?
Was ich gesehen habe, ist, dass jedes Mal, wenn wir auf dem Flügel den Ball hatten und quasi schon an der Grundlinie waren, stand er so ungefähr 2 Meter vor dem Strafraum.
Genau.
So, das ist kein Stürmer. Was auch immer der mal werden wollte, das ist kein Stürmer.
Das ist eine absolute Farce gewesen, ja.
So, und deshalb, ja, du hast recht. Das Einzige, was sie jetzt wirklich noch machen können, weil ich glaube, die sind wirklich so vom Kopf her so drinne und in der Mannschaft stimmt's ja auch nicht, dass sie die Jungs aus der U23 hochziehen.
Ja.
Und dann stell Wollschläger vorne rein. Wenn die anderen nicht treffen, ja, mehr als nicht treffen, kann der auch nicht, aber dann kriegt er wenigstens Minuten. Und sammelt Erfahrung.
Der Junge hat ja irgendwann dann kurz vorm Ende hatte er so eine, sagen wir, 1000-prozentige vergeben, ne?
Ja.
Aber der kommt wenigstens in diese Situation, weil der eben noch so befreit ist, dass er weiß, immer noch seinem Instinkt folgt als Stürmer und weiß, wo er sich hinstellen muss. Der kommt halt wenigstens in diese Abschlusssituation. Aber das, was da Schuler veranstaltet hat, im Gegensatz, ne, oder im Gegenzug dazu, das war einfach überhaupt gar nichts mehr.
Ja, ich meine, die anderen haben ja auch alle, also das kann man ihm jetzt nicht vorwerfen, weil es trifft ja auch sonst keiner.
Das stimmt. Ich will auch nicht sagen, dass die anderen alle so viel besser gespielt haben. Mir ging es nur wirklich um diesen direkten Vergleich, einfach um das mal exemplarisch rauszustellen. Ich kenne den Menschen Schuler nicht und ich will den auch nicht beurteilen. Ich kann mir aber vorstellen, dass der, weil der muss ja irgendwie eigentlich als Fußballer funktioniert haben, sonst wäre er ja nicht irgendwann mal in der zweiten Liga gelandet. Aber aktuell scheint da sehr wenig bei dem zu funktionieren. Und da rede ich nicht davon, dass der 100-prozentige versiebt. Der kommt nicht mal in diese Situation. Nee. Weil, warum auch immer? Weil der vielleicht gehemmt ist. Das mag ja auch sein. Aber dann muss man den, was heißt davon erlösen, geht's? Dann muss man uns so ein bisschen davon erlösen. Weißt du, was ich meine? Also du musst jetzt die Jungs aufstellen, die dir quasi als Trainer ins Gesicht gucken und wo du wirklich den Eindruck hast, ja, der ist angstfrei.
Ja, kann man so formulieren, ja. Ich hätte jetzt eher gesagt, der hat ja offensichtlich keinen Bock auf seinen Job. Soll er sich den aus der Ferne angucken? Also.
Ja, kann man auch so formulieren, hast ja auch recht. Genau, ich bin da halt immer irgendwie ein bisschen, hoffe einfach mal, dass Schuler wirklich nur darüber, dass er gehemmt ist, seine Leistung nicht abrufen kann. Aber die Leistung, die er halt eben gezeigt hat, das war wirklich gar nichts. Kann man leider im Moment nicht gebrauchen.
Wenn du gehemmt bist, dann stehst du nicht. Er guckt raus zum Flügel, sieht seinen Mitspieler da mit dem Ball und steht 2 Meter vor dem Strafraum. Ja. Als Mittelstürmer. Genau. Das ist nicht gehemmt, der ist da einfach falsch.
Ja. Ja, das auch. Ja. Er hatte irgendwie nach dem Spiel mal in die öffentliche Runde gefragt, wie sieht eigentlich der sportpsychologische Ansatz bei Hertha aus? Und es gab eigentlich niemanden, der da wirklich eine Ahnung von hatte, weil das ja alles irgendwie entweder sehr heimlich bei Hertha passiert oder es einfach so nicht stattfindet. Und dann hatte, ich glaube, Björn war das auf Blue Sky, hatte dann irgendwann das so ein bisschen versucht rauszurecherchieren und der ist dann darauf gekommen, dass wir vor 3 Jahren irgendwann mal 2 Sportpsychologinnen engagiert hatten, die aber vor allem für den Jugend- und Akademiebereich tätig sind, ne? Eine davon war Selina Koch und die andere Paula Isringhausen. Und Selina Koch ist mittlerweile weg. Die scheint ihren Job gar nicht so schlecht gemacht zu haben. Die ist jetzt für die U-Nationalmannschaften tätig. Während, zumindest sieht es nach dem LinkedIn-Profil so aus, ist Paula Isringhausen immer noch bei Hertha. Aber immer noch im Jugendbereich. Jetzt stelle ich mir die Frage, wenn wir doch in der Situation, die wir in der ersten Liga doch schon hatten, ne? Wo wir ja auch gegen den Abstieg gespielt haben unter Sandro Schwarz. Und dann einen Verteidiger hatten, der Marc-Oliver Kempf hieß. Und der dann auch öffentlich gesagt hat, er hat sich dann selber psychologische Hilfe geholt. Dann stelle ich mir die Frage, haben handelnde Personen bei uns im Verein die Zeichen der Zeit nicht erkannt und sind die eigentlich lernresistent? Oder was ist das? Warum kriegen die Jungs denn da keine Unterstützung?
Totschlagargument, die Finanzen.
Ja. Also wir haben da, glaube ich, irgendwie, ich weiß es nicht mehr, wir haben da letztes Jahr schon mal irgendwann drüber gesprochen. Das ist doch völlig normal heutzutage. Das ist doch nicht irgendwie.
Och, wahrscheinlich arbeiten sie mit irgendeiner Praxis zusammen, haben jetzt aber keinen Festangestellten nur für Hertha.
Ja.
Und schicken dann die Leute nur bei Bedarf dahin.
Ja, aber der Bedarf, das ist ja immer schwierig, ne? Also ich meine, man kennt das aus anderen sozialen Bereichen auch. Also die Klienten oder auch Patienten, bis die selber merken, dass sie Hilfe brauchen und sich Hilfe eigenverantwortlich suchen, das passiert sehr häufig einfach gar nicht oder eben viel zu spät. Und deshalb musst du doch auch in so einem Segment die professionelle Hilfe da nicht nur anbieten, sondern ja auch komplett zur Seite stellen. Also das muss begleitend passieren. Das macht man, wie gesagt, in anderen Bereichen des Lebens, im Sport, überall mittlerweile. Warum machen wir das denn nicht? Das ist so wichtig. Ich meine, ich kann mir das schon selber vorstellen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, David, aber ich kenne das tatsächlich, wenn du halt in ein großes Stadion reinläufst und da sind wahnsinnig viele Leute und die gucken und die machen irgendwas. Natürlich hat man da die Buchsen voll, wenn man vielleicht noch ein bisschen jünger ist, aber da müssen noch betreut werden. Und das kann halt nicht nur diese küchenpsychologische Schiene eines Trainers dann auffangen in dem Moment, sondern die müssen darauf vorbereitet werden. Also ich meine, warum sind wir denn so heimschwach? Das ist ja sicherlich auch ein Grund.
Aber die Finanzen, wir können uns das alles nicht leisten.
Ja, aber da geht es nicht um Leisten, da geht es ums nackte Überleben. Also ich sag mal, ein Sportpsychologe, der sich um die erste Mannschaft kümmert. Das kann jetzt nicht so irre teuer sein. Also wenn andere Leute da mit Millionengehältern rauslaufen.
Ah, die verdienen schon nicht schlecht.
Ja, mag sein. Aber wenn du dir überlegst, was dich so ein weiterer Abstieg kostet, der erste schon gekostet hat, ist das doch eigentlich ein Hebel, den du doch relativ schnell irgendwie erkennen musst und den du da ansetzen kannst. Also das. Jetzt haben wir, wie gesagt, um den Bogen nochmal zurückzuspannen, ich glaube schon, dass jemand wie Leitl das aus seiner Vita heraus, aus seiner Erfahrung heraus und auch Mijatovic, dass die sowas drauf haben und dass sie wissen, dass es dann nicht nur aufs Liebsein ankommt, sondern dass man da ganz andere Mechanismen ansetzen muss und ich glaube, die können das. Nur die können das sicherlich nicht langfristig, die können das vielleicht jetzt, um den Abstieg zu verhindern, aber da muss der Verein auf jeden Fall handeln, das kannst du so nicht weiterlaufen lassen, glaube ich.
Wenn wir absteigen, hat sich das Thema sowieso erledigt. Dann ist egal, ob das laufen lässt oder nicht. Weil ich glaube nicht, dass wir die Drittliga-Lizenz bekommen.
Gehen wir mal davon aus, dass wir sie bekommen. Du hättest ja genau die gleichen Mechanismen auch in der dritten Liga. Da sind ja auch Mannschaften drin, die nicht schlafen. Ne? Auch die wollen besser werden. Ist es nicht langsam mal an der Zeit zu überdenken, ob das alles so funktioniert bei uns?
Tja, wahrscheinlich müsste man einmal, ach du, keine Ahnung, wahrscheinlich einmal alle rausschmeißen, komplett alle einmal rausschmeißen und den Laden komplett neu zusammensetzen.
Ja, was sagst du denn zu dem anonymen Brief, den wir jetzt alle erhalten haben?
Was soll ich dazu sagen?
wie du das inhaltlich fandst und wie du es eigentlich findest, dass das jemand anonym abgeschickt hat.
Das habe ich nur überflogen. Da war ich nicht in der Stimmung für, um mich mit so einem Quatsch zu beschäftigen. Wieso, wie fandest du den denn?
Ich fand den unterirdisch. Ich fand den wirklich schlecht, weil einem, also erstmal wurde einem suggeriert, als würden die Fans und die Mitglieder, als hätten die nicht genug für den Verein getan und als würde, wäre das irgendwie verwerflich, wenn man jetzt in der aktuellen Situation, nachdem es seit 4 Jahren oder mittlerweile fast 5 Jahren stetig bergab geht, als hätte man nicht auch mal eigentlich das Recht dazu zu sagen, ey, ich glaube, ich finde das hier nicht mehr so cool, was da oben passiert oder was die Vereinsführung vielleicht auch tut oder was der sportliche Leiter oder die Verantwortlichen auf jeden Fall, ne? You name it. Das fand ich insgesamt nicht so richtig gut. Ich fühlte mich ein bisschen davon angegriffen, weil am Ende ist es eben schon so, dass es diesen Verein schon lange nicht mehr geben würde, wenn da nicht jedes Mal das Stadion fast voll wäre gegen irgendwelche Grützmannschaften. Das ist schon mal das Erste. Das Zweite ist, wenn man sich schon aus dem Fenster lehnt und jetzt endlich mal den Mund aufmacht, mit der Betonung auf endlich mal, ne? Jeder Verein braucht irgendwie auch eine starke Führungspersönlichkeit, die ich im Moment da irgendwie gar nicht mehr sehe. Aber wenn man das schon tut, also ich sag mal so eine Trendwende von seiner oder eine Abkehr von seiner eigenen inneren Psyche wählt, dann unterschreibe ich das Ding auch mit meinem Namen und schicke das nicht mit Hertha BSC ab.
Ich habe das Ding tatsächlich schon gelöscht. Das habe ich nicht mehr.
Ja, also wahrscheinlich direkt im Spam-Ordner gelandet.
Ja, anscheinend habe ich das einmal überflogen und direkt gelöscht.
Es war so eine Art Durchhalteparole. Also ich habe mich da irgendwie auch gar nicht so richtig, also ich bin ganz ehrlich, ich habe mich da nicht angesprochen gefühlt. Überleg mal, was wir alle, jeder, der das hier heute auch hört, ne, was wir alle eigentlich für diesen Verein geben und wir kriegen nichts dafür, ne? Außer einer, sagen wir, versprochenen inneren Heimat, die uns dieser Verein geben soll, kriegen wir ja da nichts für aktuell. Und dann kommt so eine E-Mail. Also das fand ich wirklich völlig daneben. Wenn du das machst als Weckruf, dann schreib deinen fucking Namen da drunter, wer auch immer das losgeschickt hat. Man kann es nur erahnen.
Ja, Tatsache. Papierkorb.
Also es ging dabei ja eben dann auch um eine schonungslose Aufarbeitung. Ja, die schonungslose Aufarbeitung, die muss möglicherweise jetzt schon stattfinden. Weil wenn du da nämlich bis Ende der Saison wartest, dann ist es zu spät, weil dann wird auch die nächste Saison in die Grütze laufen. Du musst jetzt anfangen mit der schonungslosen Aufarbeitung. Und ich gehe mal zurück zu diesem Punkt. David, braucht ein Verein auch eine starke Führung? Braucht ein Verein eine starke Persönlichkeit? Das ist jetzt eine sehr suggestive Frage, ich weiß, aber so mal ganz grundsätzlich.
Also ganz, ganz grundsätzlich ja. Also wenn man dran denkt, dass er so ein frag mich doch nicht, wie sie alle hießen, Hoeneß oder was, nicht, Hoeneß war ja nicht Präsident, war Hoeneß Präsident.
Der war Manager.
Rummenigge war Präsident, ne?
Ja, aber nicht bei uns.
Nee, nicht bei uns, aber der stand auch in der Kabine.
Ach, du redest von Uli Hoeneß, ich dachte, du redest
ja, von Dieter. Ja, nein, nicht von Dieter.
Ja, ich dachte, die goldene Zeit, Mensch, das war unsere zweite goldene Zeit, nach den 30ern.
Nee, nach Mitte, Ende der 70er, mein Freund.
Ja, oder so, gut.
Aber was du dann hörst von anderen Präsidenten von früher, die dann auch mal bei so einem Scheiß in der Halbzeit in der Kabine standen und die alle zusammengefaltet haben, sowas brauchst du.
Denke ich auch. Du brauchst auch jemanden, der sich da öffentlich hinstellt vor irgendein beliebiges Mikrofon, vor irgendeinen Sportsender, direkt im Anschluss und einfach mal sagt, dass das scheiße war, was der VAR da wieder macht mit den 2 Elfmetern. Den einen gibt er gegen uns, den anderen gibt er aber nicht. So, das muss auch mal artikuliert werden, weil nur auf Druck reagieren Leute von außen und auch nach innen. Also, wenn du irgendwie willst, dass die Schiedsrichter in Zukunft anders pfeifen, dann musst du das artikulieren. Wenn du aber auch willst, dass deine eigenen Jungs das alles noch ernst nehmen, dann musst du auch irgendwann mal den Mund aufmachen.
Ach.
Und das kann man nicht alles an den Trainer auslagern.
Als ob die Schiedsrichter jemals anders pfeifen. Also, ja. Das kannst du mir jetzt, also, erzählt mir, was ihr wollt. Erzählt mir alle, was ihr wollt. Die haben was gegen uns. Das ist nicht der Grund dafür, dass wir da unten drin stehen.
Nee.
Hat damit nichts zu tun, aber die haben was gegen uns.
Das kann möglicherweise sein. Mir würde jetzt eigentlich kein Grund einfallen, warum es so ist, aber es mag durchaus sein.
Weil wir damals angefangen haben mit den Protesten gegen den Investor bei der DFL.
Ah, okay. Die ganz große Verschwörung, ja.
Gut,
kann sein. Da, Bälle, ja, ja, mit den Bällen und
da
so weiter.
Da glaube ich fest dran. Weil ansonsten kannst du dir ja, den Scheiß nicht mehr erklären.
Ja. Es gab noch eine andere Sache, die ich irgendwo mal gelesen habe, dass das noch aus der Zeit rührt von Preetz. Weil der tatsächlich immer wohl einer war, der, da sind die Schiedsrichter damals schon nicht gerne zu uns gefahren, weil sie erstens nicht hofiert wurden, anders in anderen Vereinen, da werden sie dann direkt vom Bahnhof oder vom Flughafen abgeholt, werden dann mit dem Shuttle vom Verein, vom Heimverein dann irgendwie dann da richtig schön durchlongiert und Häppchen, Lachs, wie auch immer, also es grenzte dann offenbar schon irgendwie an Bestechung und das war eben bei uns immer gerade nicht. Das Einzige, was war, war, dass Michael Preetz sich immer fürchterlich über die aufgeregt hat. Ne? Also, dass es da schon immer hieß, oh, Hertha, das war scheiße und so. Das hatte ich auch nochmal gehört.
Alternative Erklärung, Manuel Gräfe ist Herthaner.
Ja, das kann auch sein, weil der Nestbeschmutzer ist.
Richtig. Quasi,
ne? In diesem Zirkel. Ja.
Der ist ja eindeutig definitiv Herthaner.
Ja.
Also, irgendwas haben sie gegen uns.
Ja. Denke aber trotzdem, dass du gerade in der zweiten Liga, weil du da natürlich auch relativ unsichere Schiedsrichter hast, also die pfeifen ja Gott sei Dank nicht nur bei uns Blödsinn, sondern auch bei in anderen Stadien, dass du aber trotz allem, wenn du da, natürlich musst du das dosiert einsetzen, aber wenn du dann und wann eben einfach mal sagst, ey, das ist ein Scheiß hier gewesen, das war das Ding von gegen Gechter, weißt du, dieser, hast du gesehen, ne, den Fuß von unten, das ist ein ganz klarer Elfmeter, wenn man das dosiert einsetzt und dann aber vehement, dann wird das möglicherweise so im Hinterkopf beim nächsten oder übernächsten Schiedsrichter schon drin sein, ne? Weil man eben dann auch nicht so billig wegkommt, wenn man so einen Dreck pfeift.
Also der Kicker hat dem Herrn Gerach eine Note von 3,0 gegeben. Ja, nicht frei von Fehlern, lag aber bei den wichtigen Szenen richtig.
Ja, ist genau dem entsprechend, was du gerade gesagt hast, ne? Befriedigend für den Anwender.
Kaminskis Einsteig ja, gegen Gechter war dagegen ein nicht klar zu identifizierender Elfmeter. Ja, leck mich doch am Arsch.
Ja, ist unglaublich, ne?
Wo ist der Kicker? Also Fachkompetenz muss ja auch woanders ruhen.
So, hast du eigentlich auch wie ich schon Mitleidsbekundungen erhalten?
Nee, die einzigen, die mir die geben könnten, sind Werderaner.
Aber die haben sich noch nicht geäußert, weil die...
Ich glaube, die sind eher mit sich selbst beschäftigt.
Also bei mir ist es faktisch so, dass Nachrichten aufschlagen und ich schon Anrufe halte, wo mir HSVer wirklich ihr Mitleid ausdrücken. Und wenn es schon so weit ist und wenn ich dann auch schon lese, dass es in allen Social Medias sich Schalker melden und sagen, ja, ey, wir wünschen euch für den Rest der Saison noch viel Glück. Und wenn sogar hier Ed Broski Gamer Brother schon irgendwie sagt, ja, also eigentlich hättet ihr das Ding gewinnen müssen und so, ne? Wenn es so weit schon ist, dann weißt du,
dass
die Gacke am Dampfen ist.
Dann sagen die Gelsenkirchner allerdings alle, dass wir das eigentlich hätten gewinnen müssen.
Ja. Was glaubst du denn jetzt gegen Braunschweig? Glaubst du gegen Braunschweig, dass wir da die Leistung der zweiten Halbzeit zeigen? Oder glaubst du, wir sind aus irgendeinem komischen Grunde wieder völlig entfremdet von uns selbst und wiederholen die erste Halbzeit nochmal?
Ich erwarte nichts und werde trotzdem enttäuscht werden.
Ich habe die Hoffnung, dass wir da anders auftreten. Ich dachte eigentlich auch schon, dass wir jetzt gegen Gelsenkirchen anders auftreten. Ich habe aber wiederum die Hoffnung, dass wir das hinkriegen in Braunschweig und dass die Mannschaft das jetzt einfach mal durchzieht, was in der zweiten Mannschaft und es geht dabei in der zweiten Halbzeit geliefert hat. Und dabei geht es doch im Grunde genommen wirklich nur ums Rennen, ums Laufen. Das ist ja auch verrückt im Sport. Du kannst, wenn du irgendwie gehemmt bist, wenn du irgendwie die Muskeln zumachen und so weiter, du kannst die Dinge ja wirklich rauslaufen. Das heißt, du musst dich aber bewegen. Du musst vielleicht auch, bevor Kuchno zum Aufwärmen bittet, schon mal vorher vielleicht schon mal irgendwie in den Katakomben oder sonst irgendwo dich schon mal ein bisschen bewegen, vielleicht mal über einen Parkplatz rennen, zu Hause anschwitzen, was auch immer. Du musst dich auf Betriebstemperatur kriegen. Und dann ist man schon in der Lage, über die Bewegung ein anderes Ergebnis zu erzielen. Das kennt man von sich selber auch. Also das kennt doch jeder von euch da draußen. Man ist vielleicht nicht so gut drauf. Man ist so leicht depressiv verstimmt. Wenn ich mich zu Hause einmuggel und irgendwie dann, was weiß ich, RTL 2 gucke, so wie unsere Jungs in der ersten Halbzeit, dann wird es nicht besser werden. Wenn ich aber rausgehe, an die frische Luft, man muss ja nicht gleich einen Baum umarmen, aber du kannst ja wenigstens mal irgendwie die Straße hoch und runter laufen, dann geht es einem irgendwann nach einer halben Stunde schon deutlich anders. wir Menschen sind eben so, dass man die Dinge auch verändern kann. Also einfach machen. Und ich habe da wirklich die Hoffnung, dass unsere Trainer das jetzt anders hinkriegen, weil die zweite Halbzeit war wirklich gut. Da kann man ja nichts sagen. Da haben ja Einsatz und Tempo gestimmt, oder nicht?
An den Trainern liegt es nicht.
Nee, es liegt an den Jungs, aber die haben, glaube ich, immer noch nicht verstanden, dass es keinen Sinn mehr macht, irgendwie Angst zu haben. Weil die Angst, wenn die weiter mit Angst aufs Feld laufen, das ist eine rationale Entscheidung, die du da treffen kannst. Ich bin selber auch ein Bauchmensch, aber wenn man sich wirklich mal ernsthaft damit auseinandersetzt, wenn ich mit Angst auf dieses Fußballfeld laufe, wenn ich Angst vor diesem Niederlage habe und einer weiteren und vielleicht dem Abstieg, dann führt das auch zum Abstieg. Es gibt gar keinen Grund mehr, jetzt noch Angst zu haben, weil wenn sie so weiterspielen, dann werden sie definitiv absteigen. Das muss man sich einfach mal vergewissern. Einfach mal offenbar werden. Und dann hast du doch einen Einfluss darauf.
Ich weiß nicht, ob die Angst haben.
Meinst du, die sind so abgezockt, dass denen das scheißegal ist?
Ich vermute, einige sind mit dem Kopf schon ganz woanders.
Meinst du, also jetzt mal ganz im Ernst, meinst du, dass manche Leute so dann schon fast niederträchtig sind? Ich rede jetzt bewusst nicht von unseren Spielern, ne? Aber ich sage, manche Leute so niederträchtig veranlagt sind, dass sie darüber, dass er kolportiert, die Verträge für die dritte Liga ja sowieso nicht mehr gültig sein könnten, dass sie darüber versuchen, vielleicht auch einfach rauszukommen? Harte Frage, ich weiß.
Nee, aber eher so nach dem Motto, dann ist der Scheiß endlich vorbei. Dann kann ich endlich weg. Also nicht, dass sie bewusst versuchen, schlecht zu spielen, um zu verlieren, sondern einfach, dass sie schon mit der Grundeinstellung aufs Feld gehen. Dann ist es endlich vorbei, dann kann ich endlich weg, dann kann ich mich endlich zum ordentlichen Verein.
Ja, aber das ist doch trotz allem, ist das auch wenn es so ist, ist das immer noch wahnsinnig niederträchtig, finde ich. Also so kann man doch, die innere Einstellung kann doch so nicht sein. Also da bin ich zu viel Menschenfreund irgendwie. Das kann ich überhaupt nicht nachempfinden, wie man so sein kann, könnte. Wir wissen es ja nicht.
Also ich kann auch nicht nachempfinden, wie man Menschenfreund sein kann. Also siehste, es gibt so viele Dinge.
Also in meiner perfekten Welt, ne, wo du das gerade ansprichst, wäre es tatsächlich so, dass ich großen Druck auf die Jungs ausüben würde, an ihren Beratern vorbei. Dass sie jetzt auf dem ganz kurzen Dienstweg nochmal schnell einen weiteren Add-on-Vertrag unterschreiben, der auch für die dritte Liga gültig ist, um ihn aber dann auch beizupoolen, dass ich den bloß brauche, um sie wenigstens noch für ein bisschen Geld verkaufen zu können, weil sie nämlich auch mit daran schuld sind, wenn wir absteigen und der Verein vor die Hunde gehen sollte. Weil es wäre ein perfektes Perfect-World-Szenario. Ich weiß, aber
Ja, nein. Das ist ja, also, ja, wäre schön, aber nein. Die werden sich alle schön verpissen und dann wirst du welche haben, die werden dann irgendwelche tränenreichen Abschiedsvideos veröffentlichen. Andere wirst du haben, die quasi einen Tag nach dem Abstieg sich im Trikot von einem anderen Verein ablichten lassen.
Und ja, da hast du recht.
Letzten Endes stehen wir dann da mit den Jugendspielern, die noch keinen Profivertrag bekommen haben oder woanders keinen Profivertrag bekommen und müssen, dann gucken wir, wie wir mit denen das Ganze wieder aufbauen.
Wir haben ja die Lizenz jetzt offenbar beantragt für die dritte Liga diese Woche. Zumindest wurde diese Woche berichtet, dass es soweit ist. Wie sicher ist das denn überhaupt, dass wir dann in der dritten Liga überhaupt spielen können? Sind wir nicht so pleite, dass wir dann weiter runter müssten? Und vor allem, warum, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, klär mich auf, David, warum würden wir dann in der vierten Liga wieder antreten und nicht in der, weiß nicht, siebten, achten Liga, wenn wir doch insolvent sind?
Weil wir im Prinzip zwei Lizenzen haben. Die eine ist für die Profimannschaft von der KGAA. Mhm. Die läuft momentan über die DFL und naja, auch natürlich über den DFB, aber ne, auch bei der DFL, weil erste und zweite Bundesliga gehören ja zur DFL.
Ja.
Dritte Liga ist dann rein DFB. Und alles darunter sind dann die jeweiligen Landesverbände.
Okay.
Und wir haben im Moment im Prinzip zwei Lizenzen. Eine für die Profimannschaft, für die zweite Liga bei der DFL und eine beim NOLV für die zweite Mannschaft, für die Regionalliga, die wir auch wieder bekommen würden. So, das heißt.
Okay, das heißt, ja.
Genau, die gilt ja, läuft ja weiterhin auf der Hertha. Es müsste eigentlich auf den e.V. laufen, nicht auf die KGAA. Wenn die KGAA dann pleite geht, müssten wir immer noch diese Lizenz für den e.V. haben.
Okay, und das heißt, wenn diese Mannschaft dann theoretisch irgendwann wieder aufsteigen würde, würde man die dann wieder auslagern in eine neuerliche KGAA oder wie?
Vermutlich. Weil, ja, okay. Weil Regionalliga ist ja auch noch nicht Vollprofi.
Hm. Und weißt du denn, ob die, ich sag mal, die Finanzgeschäfte wirklich so knallhart getrennt sind? Das weiß ich auch überhaupt nicht. Also ist dann, wenn wir pleite sind mit der Profiabteilung, ist dann wirklich nicht der Gesamtverein gefährdet, weil
die
eigenständig sind?
Natürlich.
Ja.
Nee, der Gesamtverein ist ja Eigentümer der KGA und persönlich haftbar.
Okay, das heißt, die Schulden würden dann auf den Verein übergehen. Mhm. Warum sollte uns denn aber der Verband in der vierten Liga die Lizenz neuerlich dann erteilen für unsere dann ja Amateurmannschaft?
Weil die Auflagen da nicht so streng sind.
Okay,
würden wir,
verstehe.
Kann sein, dass wir einen Punktabzug kriegen würden, aber die Auflagen sind ja komplett andere, als du sie für die dritte Liga zum Beispiel haben musst. Allein schon für die dritte Liga.
Okay. Okay, und dann reicht das wahrscheinlich schon, wenn dann die Autohändler Berlins sich wieder alle zusammenschließen.
Wenn das nicht so die ganz große Katastrophe wird, dass der Verein tatsächlich aufgelöst wird,
ja,
werden wir diese Lizenz bekommen. So, ja. Aber was man halt so hört, es ist für uns in unserer Situation schwieriger, die Drittliga-Lizenz zu bekommen als die Zweitliga-Lizenz.
Ja,
weil da einfach, allein weil die ganzen Millionen aus den TV-Geldern wegbrechen.
Ja, ja. Bevor es dahin kommt, haben wir ja noch einen Haufen Handlungsmöglichkeiten, die möglicherweise ein anderes Szenario heraufbeschwören könnten. Was, ich weiß gar nicht, wie ich es formulieren soll, aber ich versuche den Bogen zu spannen. Am Anfang des Podcasts oder am Anfang der Folge heute habe ich gesagt, über Fabi Drescher würde ich gerne später nochmal sprechen. Und ich habe dann von einem starken Mann im Verein gesprochen. Glaubst du, dass Fabi Drescher aktuell in dieser Szene oder in dieser Zeit immer noch der richtige Präsident ist?
Oh. Also erst haben wir uns über die Spieler beschwert, dann über den Trainer, dann war
ja,
jetzt
wir gehen immer höher,
der natürlich. Manager dran und jetzt ja, Herrich haben wir jetzt mal übersprungen. Okay, gehen wir direkt zum Präsi. Also erstmal möchte ich vorausschicken, wir haben die ich glaube, beide gewählt.
Haben wir, ja.
Die Wahl war zu dem Zeitpunkt alternativlos, weil die Alternativen ja so beschissen waren. Also das war ja wirklich, das war immer noch die größte, ich weiß nicht, Horrorkomödie, die ich jemals erlebt habe in meinem Leben.
Ja.
Diese MV. Aber hätte es einen besseren Kandidaten gegeben, hätte ich ihn nicht gewählt. Ich glaube, das ist auch so ein Problem, was Benny Weber zum Beispiel hat und Herrich etc. etc. Die sind, ja, die können auch mal Klartext sprechen, ja, die sind aber vom Typ her zu wenig, soll ich es Arschloch nennen?
Mhm.
Ja, Arschloch wäre zu platt. Ich glaube, Zecke kann gut Arschloch, aber das bringt nichts. Die sind zu weich insgesamt.
Ja. Glaube ich auch. Also weich hört sich immer so negativ an, aber ich glaube, dass die, du brauchst zumindest einen, der sich jetzt in der jetzigen Situation dahinstellen würde und das meine ich eben mit Lautsprecher oder jemand, der da die starke Figur gibt. Das sind sie möglicherweise alle nicht. Das ist auch Zecke nicht, auch wenn der das immer irgendwie auf den Versammlungen und so, auf den Mitgliederversammlungen immer versucht zu sein. Aber der schafft das, glaube ich, kognitiv nicht. Den nimmst du dann halt eben auch nicht so richtig ernst. Ich glaube schon, dass das jemand wie Fabi Drescher oder eben Benny Weber eigentlich sein könnte. Aber sie sind es vom Naturell nicht. Sie könnten das spielen.
Richtig.
Und da würde ich mir wünschen, und da weiß ich bei Tom Herrich nicht, der sagt ja von sich selber, dass er keine Ahnung vom Fußball hat, ne?
Das ist ja das große Problem. Wer ist denn der Einzige da mit Sportkompetenz, weil er
bestimmt, ja,
jahrzehntelang in diesem Kosmos Profifußball, muss ja nicht immer unbedingt Spieler gewesen sein, aber der einzige in dieser Führungsetage, der sich jahrzehntelang in diesem Kosmos Profifußball bewegt hat.
Ja.
Da gibt's genau einen in Geschäftsführung, Aufsichtsrat, ja, Vorsicht, Aufsichtsrat, aber Geschäftsführung, Präsidium, etc., etc.
Ja.
Das ist Zecke.
Ich glaube aber, also ich ganz persönlich glaube, dass er diese Galionsfigur nach außen eben aus genannten Gründen nicht sein kann. Und wir hatten in diesem Konstrukt, als der mit ins Boot geholt wurde, ne, hatten wir halt eben noch Kai Bernstein damals, der das natürlich schon sein konnte und ja für diese kurze Zeit auch war. Jetzt kommen wir aber langsam so ein bisschen an die Grenze von dem, was Fabi Drescher eigentlich sein kann oder vielleicht auch sein will. Und die Frage ist, er muss ja als Präsident nicht den Lautsprecher machen. Er muss eben, weil du es vorhin sagtest, nicht den Uli Hoeneß machen. Aber er müsste sich zumindest jemanden rauspicken, der das für ihn dann übernimmt. Ne? Mhm. Er kann ja weiter das verbindende Glied oder sagen wir das, der Nestbauer sein, ne? Für eine gute Zukunft. Er muss aber jetzt jemanden auswählen oder nach vorne schieben, der den Mund aufmacht. Weil du wirst schon das Problem haben. Und jetzt komme ich wieder auf dieses anonyme Schreiben. Ich glaube, ich schätze, es kommt aus der Fabi-Drescher-Ecke. Ne? Wenn es um schonungslose Aufarbeitung geht, traust du das Fabi-Drescher zu?
Dazu muss ich allerdings sagen, dass dieses Schreiben hatte ich auch woanders. Bin ich der Meinung, ich habe es irgendwo anders auch gelesen, irgendwie über irgendeinen über die App oder sowas.
Und ja, Sky hatte es dann auch irgendwann geleakt, ne?
Da stand auch irgendein Name bei, bin ich der Meinung, aber.
Okay, also bei dem, was wir per E-Mail gekriegt haben, und ich hatte heute vor der Aufnahme nochmal nachgeguckt, es war noch nicht klar, wer das nun wirklich abgeschickt hat. Hm. Ich denke aber, wir sind jetzt wirklich an einem Punkt, wo einer im Verein sich den Helm aufsetzen muss, und zwar auch in der Öffentlichkeit, und eben sagen muss, so oder so läuft die Laube jetzt.
Also bevor mir jetzt zu dem, was ich eben noch gesagt habe, ganz kurz, bevor jetzt einer kommt. Ja, es gibt einen Andreas Schmidt, der sitzt im Aufsichtsrat des e.V. Der hat per Definition und Eigenverständnis keinerlei Einfluss aufs Tagesgeschäft. Der kann nur kontrollieren. Ist der Aufsichtsrat, ja. Der darf sich nicht einmischen, und das haben sie auch auf den MVs immer wieder klargestellt, sie wollen sich auch nicht einmischen.
Genau.
So. Und das ist aber in den ganzen Gremien, dass die beiden einzigen Zecke und Andreas Schmidt, die Ahnung vom Fußball haben. Also sie wirklich Fußballkompetenz besitzen, und damit meine ich jahrzehntelange Erfahrung im Profifußballbereich, in welcher Funktion auch immer.
Ja.
Das ist das große, fette Problem, weil ansonsten hättest du tatsächlich einen, der sich auch hinstellen würde und sagen würde, so und so muss es laufen. Und das hast du nicht. Die haben einfach die Erfahrung nicht, die Kompetenz auch nicht dafür. Und die sind auch von der Persönlichkeitsstruktur nicht so gestrickt, dass sich da jetzt einer, wie du sagtest, den Helm aufsetzen sagt, so und so und so hat zu gehen.
Was folgt daraus? Im Grunde genommen, wenn das jetzt nicht passiert, wird es weiter den Bach runtergehen oder nicht?
Richtig.
Weil wer soll denn aktuell, also jetzt, ich tue mir wirklich immer noch schwer damit, Benny Weber öffentlich zu sagen, ich will, dass er rausgeht. Also es kommt mir kaum über die Lippen, ne? Aber ich glaube,
dann sagst halt nicht, aber wie gesagt, der hat auch eigentlich keinerlei Erfahrung im Profifußballbereich. Ja.
Genau, und dann hast du Tom, sorry, dass ich dazwischen geritten bin, aber was ich sagen will, dann hast du Tom Herrich, der sagt, er hat von Fußball keine Ahnung, der wird da nicht anders, also der wird definitiv als, was ist er genau, Geschäftsführer?
Geschäftsführer.
Ja, der wird, also er steht ja in der Fresskette ja über Benny Weber, er wird ihn aber nicht anzählen, er wird dann nichts tun, weil er versteckt sich ja darüber, dass er keine Ahnung hat. Und darüber kommt denn ja eigentlich schon der Präsident. Und der wird das halt auch nicht tun, weil der vom Naturell so gar nicht gestrickt ist. Also wer soll denn das machen?
Ja, keiner.
Ja, und da sind wir halt dann leider, ne? Da sind wir leider, so schön, wie es immer, also so schön, wie es gewesen wäre, wenn wir alle irgendwie in trauter Gemeinschaft in die Bundesliga wieder zurückgekehrt wären. Aber da sind wir leider an dem Punkt, wo der Verein dann doch mit der Art, was man immer so gefühlig hinter dem Berliner Weg gesehen hat, wo das nicht weitergeht. Also man muss jetzt da die Reißleine ziehen und das anders aufstellen. Da muss jetzt jemand hin. Ob das richtig ist oder nicht, ist egal, was der dann immer sagt. Der kann auch in den Medien anecken, aber du brauchst jetzt jemand, hinter dem sich wieder alle versammeln können. Im Grunde genommen das, was wir halt mit Kai hatten, ne? Und das ist bei Fabi halt leider im Moment nicht zu sehen. Also nochmal, ein anonymer Brief bringt mir da echt wenig, und da geht mir eigentlich eher die Lunte hoch, weil ich mich fühle mich da persönlich wirklich angegriffen.
Ich glaube, das spielt keine Rolle, ob man sich da jetzt irgendwie noch nach dem Weg oder nicht. Das geht im Moment schlicht und ergreifend um die Existenz.
Ja.
Punkt. So, und dann kann durchaus sein, dass wir durch den Abstieg geht alles insolvent und wir können das Geld nicht mehr auftreiben, wir können die Anleihen nicht bezahlen. Und das ist das dann einfach wahr.
Ja.
So.
Das ist echt crazy, dass wir an dem Punkt sind, finde ich, ne? Das ist echt crazy.
Also ich gehe tatsächlich nicht davon aus, dass wirklich dann der Verein aufgelöst wird, aber dass zumindest die KGAA pleite geht. Und das auf jeden Fall ziemlich schwierig wird. Und, ja, und dass wir halt in die vierte Liga müssen.
Ja, also als positiven Ausblick und so würde ich die Folge dann nämlich gerne langsam mal zum Ende bringen, weil wir haben nämlich gleich noch Stammtisch mit unserem OFC. Ich habe für mich selber beschlossen, dass ich auf jeden Fall natürlich als Fan, klar, was heißt Fan, als Mitglied, als in den Adern fließt blau-weißes Blut, ist so. Man geht natürlich mit in die dritte Liga, man geht auch mit in die vierte Liga, aber bei mir wird es definitiv so sein, dass ich für mich selber beschlossen habe, wenn wir ein weiteres Mal absteigen, werde ich definitiv bis auf mein Champions League Trikot aus der glorreichen Zeit mein ganzes Merchandise verkaufen und den Erlös an die Frauenmannschaft spenden. Hm. Einfach um Zeichen zu setzen, weil ich bin seit mittlerweile 26 Jahren Mitglied. Ich habe als Kind, als ganz kleines Kind noch die alten Zeiten in der Oberliga miterlebt, aber wir sind wirklich wieder auf dem Weg dahin und das funktioniert leider so nicht. Es tut mir wirklich leid. Ich fand den Begriff Berliner Weg auch ganz toll. Es ist schön, aber jetzt muss endlich wieder sich einer den Hut aufsetzen und das Ding rumreißen.
Ich weiß bis heute nicht, wofür der Berliner Weg stehen soll.
Ja, weil wir werden es einfach nicht mehr ergründen.
Das ist einfach nur irgend so ein leeres Schlagwort, was ja jeder erwähnen muss, weil es ja gehört dazu, aber es kann keiner mit Leben füllen.
Das würde ich befürchte, weil es eigentlich positiv gefüllt war, aber auch Big City Club war mal ganz kurz mit Positivität gefüllt, bis es dann halt zur Lachnummer der Liga Fußball Deutschlands wurde. So wird es der Berliner Weg als Begrifflichkeit wird sicherlich nicht die Lachnummer werden, aber es wird auch in die Geschichte eingehen von, ja, Hertha hat es halt nicht geschafft, ne? Und das wird auch verschwinden, denke ich. Also hoffe ich langsam.
Wie es halt immer so war, Hertha hat es nicht geschafft.
Ja.
Ja, nö, ach du, kommt, wie es kommt. Ich reg mich da nicht mehr auf. Ich nehme das jetzt so, wie es kommt und dann sehen wir weiter. Also ich werde garantiert nicht irgendwie in die sächsische Provinz zu irgendeinem Regionalligaspiel fahren. Das werde ich nicht tun, weil dann bin ich 8000 Stunden von hier aus unterwegs. Aber wenn wir dann irgendwo unsere Heimspiele im Poststadion oder sowas haben, da werde ich hinfahren.
Ja, ich habe hier zu Hause schon angekündigt, dass wir, wenn wir in die dritte Liga absteigen sollten und da auch die Lizenz für erhalten, dass wir hier alle Streaming-Abos abbestellen und dann mit dem grundsätzlich auf Magenta wechseln werden, damit ich es zumindest weiter gucken kann. Und das ist halt ein lachendes, ein weinendes Auge. Ich freue mich tatsächlich, wenn wir dann eben nächstes Jahr in München gegen 60 spielen sollten. Und dann werden wir da auf jeden Fall hinfahren, David. Ich nagel dich jetzt schon fest und dann machen wir ein richtig schönes Biergartenwochenende und gucken.
Ah, ab 60 da. Ja, dann müssten sie aber in der Liga bleiben.
Die bleiben drin, die haben gerade gewonnen.
Ja, waren das nicht die Quatschköpfe, die jetzt als Teamaufbaumaßnahme gegen ihre zweite Mannschaft gespielt haben und dann erstmal voll 0-1 verloren haben, komplett chancenlos.
Die sind mir nicht nur wegen der Farben sehr sympathisch, sondern auch, weil die eigentlich die ganze auch, die sind nur früher schon irgendwie völlig nach unten gegangen, aber das ist genauso ein Chaotenclub wie unserer, wirklich.
Ja, sogar noch ein bisschen schlimm. Das ja. Einzige, was mich gerade aufmuntert, ist, dass die Hannoveraner sich gegenseitig zerlegen. Also,
ja.
Das ist ja tatsächlich sogar noch ein bisschen, weil es aus dem Verein kommt, ist es halt noch schlimmer als bei uns.
Ja.
Aber ansonsten, wenn du Mitleid von Gelsenkirchen ankriegst, dann ist doch alles vorbei.
Ja, absolut. So, heute keine Verschwörungstheorien mehr. Ich fand unser Gespräch heute, ich bin beeindruckt, dass wir es trotzdem so lange geschafft haben, obwohl wir eigentlich, glaube ich, beide ziemlich konsterniert sind und eigentlich nicht so richtig Lust dazu hatten, aber wir ziehen das weiter durch. Ihr da draußen hofft da drauf, wir machen das weiter. David, wir machen das auch in der dritten Liga weiter, oder?
Also wie gesagt, das wird die vierte. Und ich bin dann sehr, sehr, sehr gespannt darauf, wie viele Leute sich verpissen werden.
Auf jeden Fall, aber wir bleiben dabei.
Ja, ja.
Wir bleiben dabei und notfalls machen wir Lesescouting. Wir gucken uns denn aus dem Wochenblatt in Meuselwitz. Nee, spielen die vierte Liga? Wo spielen die?
Die spielen vierte Liga, ja.
Ja.
Regionalliga Nord.
Wir gucken uns einen Spielbericht aus dem Meuselwitzer Anzeiger an und machen daraus dann den Podcast.
Wobei mir wurde gesagt, Meuselwitz hat die beste Stadionwurst Deutschlands.
Ja, dann fahren wir da natürlich hin.
Ah, das ist mitten in Sachsen, Alter. Das, also richtig tief
unerkannt.
In Sachsen.
Wir fahren da unerkannt hin.
Nee, ich meine, da fährst du ewig. Oh.
Na, wir gucken mal. So, egal. Wir haben noch was vor, David. Jetzt ist hier gleich OFC-Treffen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet hattet. Passt auf euch auf, kommt gut durch die Woche. Grüßt mir die Außerirdischen. In Braunschweig 3 Punkte auf jeden Fall. Und dann Howie.
Ja, 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 das wird schon irgendwie, und wenn es nicht wird, dann wird es halt nicht, weil, weißt du, dann bin echt mittlerweile an einem Punkt, wo ich sage, ja, ne, bin so ein bisschen emotional gekoppelt von der ganzen Geschichte, aber ja, macht's gut, habt eine schöne Woche, macht was Schönes, genießt die Sonne, denkt nicht an den Quatsch und howie.
Ich bring dir gleich nochmal so einen schönen Salvator zur Starkbierzeit rüber, damit du nicht so, damit du wieder gut drauf kommst. Bis dann. Tschüss.
Ich faste.